meinsportradio.de Go Snooker mit Andreas und Sven.
Es ist spät geworden im Crucible Theater, deswegen haben wir uns entschlossen, nicht mehr am Abend nach dem Schluss der Session aufzunehmen, sondern gleich heute Morgen. Herzlich willkommen zu Tag 4 der Sheffield Shots, dem Daily von meinsportradio.de Go Snooker zur Snooker-Weltmeisterschaft. Mein Name ist Andreas Thies, heute sind wir nur zu zweit. Michael Seehusen ist leider verhindert, dafür ist bei mir wieder Christian Oemeke. Hallo Christian.
Hallo Andreas.
Christian, wir haben gestern drei Matches beendet gesehen, unter anderem das von John Higgins gegen Martin Gould. Und wir haben es jetzt so ein ganz kleines bisschen häufiger gesehen hier während der WM. Einer der Spieler geht komfortabel in Führung, aber am Start der zweiten Session geht es dann los mit dem Unterlegenen der ersten Session. Und das war gestern mal wieder Martin Gould. Der kam gestern raus und hatte tatsächlich mal wieder etwas vor und wollte den Vorsprung relativ schnell dann auch verringern. Das schaffte er auch, aber John Higgins hat am Ende mit 10-6 die Oberhand behalten. Trotzdem, am Anfang sah es tatsächlich so aus, als ob Martin Gould wieder eins dieser größeren Comebacks starten könnte.
Ja, er hat es zumindest versucht. Ist brillant gestartet in die zweite Session mit einem Century, mit einer 108, hat sich dann auch den zweiten Frame sichern können und trotz einer 127 von Higgins, das muss man auch erstmal machen, nach zwei verlorenen Frames und quasi komplett kalt mal ein Century aus dem Nichts spielen, das zeigt auch die Klasse von John Higgins. Hat Gould auch noch eine 86 gespielt in Frame 13 und so die ersten von den ersten vier Frames tatsächlich drei gewonnen. Und da dachte man schon, naja, bei 2-7, jetzt steht's nur noch 5-8, da kann vielleicht noch was gehen für Martin Gould. Dass es klappen kann, hat ja Marco Fu quasi gezeigt am Vortag. Aber dazu war John Higgins dann einfach auch zu abgeklärt, eine 67 nach der Pause. Dann zeigte Gould nochmal eine 80, aber eine 82 von John Higgins, mit der er dann alles klar gemacht hat. Man muss halt dann auch feststellen, dass John Higgins einfach nicht Luca Brissell ist und genug Erfahrung mitbringt, um das dann auch über die Ziellinie zu bringen. Und ja, Martin Gould hat sich dann letztendlich vorzuwerfen, dass er das Match in der ersten Session verloren hat mit 2-7 gegen John Higgins. Das ist einfach zu schwer, das noch aufzuholen bei all seiner Erfahrung.
Du hast schon alles gesagt, was mir halt imponiert hat, war, wie abgeklärt John Higgins dann war. Ich meine, der hat dann schon wirklich ein paar Schlachten dann ja auch im Crucible Theater geschlagen und der lässt sich halt von so einem 5-8 nicht aus der Ruhe bringen. Was mir imponiert hat, war das 127er Break, was er gespielt hat dort zum 8-4. Nachdem die ersten beiden Frames ja an Martin Gould gegangen sind. Und dann hat er es relativ sicher über die Runden gebracht. Und da hat er sich nicht einschüchtern lassen, wie zum Beispiel Luca Brissell, dem ja dann gar nichts mehr gelungen war, nachdem Marco Fu die ersten Frames gewonnen hatte und der dann immer unsicherer wurde, der sich dann auch mit dem Schiedsrichter angelegt hat, weil er nicht von einem Foul-Call überzeugt gewesen war. John Higgins, da hat man einfach die unglaubliche Erfahrung gesehen und das fand ich sehr, sehr beeindruckend.
Ja, absolut. Also da bringt er halt all seine Erfahrung mit und das ist auch eine Klasse, die John Higgins sich dank vier Weltmeistertiteln und unendlichen Titeln mehr inzwischen angeeignet hat. Den stört das nicht. Wenn er aus der Session rausgeht mit einem 7-2, dann weiß er, dass er das Match so gut wie gewonnen hat und weiß aber trotzdem, er hat das Match letztendlich noch nicht gewonnen. Er muss noch drei Frames gewinnen und genau die hat er gewonnen. Und die hat er in brillanter Weise gewonnen mit drei höheren Breaks. Dieses Century aus dem Nichts, diese 127, das war wirklich ein klasse Break. Er ist ja quasi kalt da reingegangen. Er hat zwar vorher 6 und 8 Punkte gemacht in den beiden Frames davor, aber er hat quasi noch keine vernünftigen Bälle gelocht. Und dass er sich so das Match dann wieder aneignet, das ist auch ein klares Zeichen an Martin Gould gewesen. Der dann wusste, ja, okay, es läuft zwar bei mir, aber ich fürchte, ich habe das Ding hier in der ersten Session verloren und genau so war es ja dann letztendlich auch. Und das ist einfach eine brillante Art und Weise und John Higgins weiß auch, dass er in diesem Jahr wieder zu den Titelfavoriten gehören wird, einfach aufgrund, wie grandios seine Saison war. Und warum das so ist, das hat er unter anderem gestern gezeigt.
Ja, er trifft jetzt in der zweiten Runde und das ist ein Match, auf das ich mich sehr, sehr freue, auf Mark Allen. Mark Allen hat ja durchaus auch gezeigt, dass er hier zu hören vielleicht in der Lage ist. Und diese zweite Runde ab Freitag dann um 15.30 Uhr, Samstag, dann morgens und abends die beiden Schlusssessions, das ist ein Spiel, auf das ich mich sehr freue. Ich glaube, du auch, oder?
Absolut. Wenn beide in Topform sind, dann kann das ein ordentliches Offensivspektakel werden. Ich bin bei Mark Allen ja immer eher vorsichtig, weil man bei ihm ja nicht weiß, mit welcher Form er jetzt an den Tisch geht. Aber wenn das klappt und Mark Allen da auch mithalten kann mit John Higgins, dann wird das ein tolles Match. Mark Allen muss halt versuchen, genau das zu verhindern, was Martin Gould nicht verhindern konnte, nämlich dass John Higgins sich bereits am Anfang des Matches absetzt und das Match von vorne wegspielen kann, weil dann wird's sehr, sehr schwer.
Das werden wir sehen. Ein weiteres Spiel, was gestern beendet worden ist, war das von Ding Junhui gegen Zhu Yuelong. Und auch Ding Junhui war in der ersten Session dann davongezogen und hat diesen Vorsprung gestern so ein bisschen verwaltet. Was mir aufgefallen ist gestern während des Matches, Ding Junhui, der sonst eher so ein bisschen den Schüchternen, den Zurückhaltenden gab, hatte im Duell mit seinem Landsmann, hat er so ein bisschen den Elder Statesman gegeben. Er hatte, ich weiß gar nicht, was das ausgemacht hat, aber er hat einen sehr, sehr souveränen Eindruck hinterlassen. Ich fand das unglaublich charmant und sympathisch, wie er zwischendurch mit Leo Scullion gewitzelt hat, weil Leo Scullion das Wort 42 nicht so richtig gut aussprechen kann mit seinem Englisch. Der sagt immer, man versteht immer 32. Darüber haben sie sich unterhalten und sehr viel gelacht. Der machte gestern auf mich einen sehr erwachsenen und erwachsenen Eindruck, dieses Elder Statesman. Wie hast du seine Leistung gestern aufgefasst?
Ja, ähnlich. Er kam ja eigentlich überhaupt nicht gut in die zweite Session. Zhu Yuelong ist ja da quasi wie Martin Gould und Marco Fu wie die Feuerwehr gestartet. Breaks von 60 und 93. Und da lief bei Ding Junhui ja überhaupt noch nichts zusammen. Und kam ja so quasi selber wieder ran. Dann kam fast genauso wie bei John Higgins aus dem Nichts ein vernünftiges Break. Eine 67 war es im Fall von Ding Junhui, mit dem er sich so ein bisschen wieder in die Konzentration brachte. Und ich glaube, es war sogar das Break mit der 42, die du angesprochen hast. Da hatte Ding Junhui dann auch später noch ein bisschen Glück, weil er eigentlich einen Ball nicht richtig getroffen hatte. Und der trotzdem irgendwie noch viel, auch da haben sie sehr viel gelacht. Und es macht ja Ding Junhui auch irgendwie sympathischer. Er galt ja lange Zeit als jemand, der wenig Emotionen zeigt. Das ist ja inzwischen seit ein paar Jahren vorbei. Er zeigt sehr viel Emotionen. Bei Ding Junhui sieht man eigentlich im Gesicht inzwischen immer, wie er sich fühlt. Und das ist einfach auch toll anzusehen. Und dass er sich hier dann auch noch durchgesetzt hat gegen Zhu Yuelong, der weiterhin eine rabenschwarze Bilanz hat damit gegen Ding Junhui, das ist natürlich für ihn umso besser. Gerade gegen Ende des Matches war es dann, wie du schon gesagt hast, ein bisschen die Verwaltung des Vorsprungs von Ding Junhui. Da war durchaus noch ein bisschen mehr drin für seinen jungen Kontrahenten. Der wird irgendwann sicherlich kommen. Da muss er einfach ein bisschen mehr Erfahrung und Sicherheit mitbringen. Allein die tolle 68 im Entscheidungsframe, mit der Ding Junhui das dann letztendlich klar gemacht hat, zeigt ja dann einfach den Unterschied, nach 15 Frames noch so einen Break auf den Tisch zu legen. Das ist dann einfach auch ein bisschen mehr Erfahrung, die man damit gebracht hat.
Ja, Ding Junhui gewinnt 10-5 gegen Zhu Yuelong. Der kann allerdings durchaus zufrieden sein dann mit seinem Debüt im Crucible Theater. Hat nicht den Eindruck gemacht, als wäre er in irgendeiner Weise beeindruckt gewesen, außer vielleicht in der ersten Session. Aber da hat Ding Junhui, da muss man auch dazu sagen, mit 3 Century Breaks, mit weiteren 4 Breaks über 50, da hat er schon sehr gut gespielt.
Ja, also ich glaube, die Debütanten in diesem Jahr, die sind alle irgendwie sehr gut in Form. Sie kommen zwar leider in den meisten Fällen keine Runde weiter, aber zeigen hier doch großartige Leistungen. Und da hat sich Zhu Yuelong auch eingereiht in der ersten Session, dass er da überhaupt 2 Frames mitbekommen hat. Darüber kann er, glaube ich, sehr froh sein, so wie Ding Junhui drauf war. Der hat ihn ja quasi komplett überrollt und das kann auch einem anderen Spieler passieren als dem jungen Chinesen. Und deshalb trotzdem Chapeau, dass er es genauso wie alle anderen in der zweiten Session einfach nochmal probiert hat Und der gute Start zeigt ja auch, dass da durchaus noch was gegangen wäre.
Die chinesische Meisterschaft wird von Ding Junhui jetzt weitergeführt. Er muss in der nächsten Runde gegen Liang Wenbo ran. Und da waren wir gestern zwischendurch Zeuge eines sehr, sehr bemerkenswerten Runs. Die beiden, Liang Wenbo und Stuart Carrington, haben gestern beide Sessions gespielt. Morgens die erste Session, abends die zweite Session. Und Stuart Carrington ist in einen illustren Club aufgestiegen. Der hat es gestern nämlich geschafft, in drei aufeinanderfolgenden Frames einen Century zu spielen. 124, 101, 107. Sah zwischendurch tatsächlich wie ein absoluter Weltklasse-Mann aus und hatte Liang Wenbo so ein ganz kleines bisschen in den Seilen hängen. Und er ist einer von fünf Spielern in der Geschichte des Crucible Theaters, die es geschafft haben, drei Century Breaks in Folge zu spielen. Er hat das Match am Ende verloren, 10-7. Liang Wenbo hat sich diesen Sieg erkämpft, nicht unbedingt erspielt. Nur vier Breaks über 50 gespielt gestern, aber er hat sich durchgebissen. Vor allen Dingen in einer zweiten Session, in der Stuart Carrington sein Niveau nicht mehr halten konnte.
Ja, damit hast du es eigentlich schon perfekt zusammengefasst. Verloren hat, das ist vielleicht eine etwas gewagte These, aber verloren hat Stuart Carrington dieses Match für mich in der ersten Session. Liang Wenbo war ziemlich gut gestartet, mit einer 70 hatte sich den zweiten Frame auf schwarz geholt und dann kam ja dieser illustre Run von Stuart Carrington, Breaks von 55, 63 und dann die drei Centuries in Folge, 124, 101, 107, aus einem 0-2 ein 5-2 gemacht und dann hätte er meiner Meinung nach mindestens noch einen Frame holen müssen, um einfach mit einem besseren Gefühl in die Abendsession gehen zu können. Liang Wenbo holte sich einen ziemlich umkämpften achten Frame und machte dann aus seiner ersten vernünftigen Chance in Frame 9 ein 79er Break und ging so aus der Session mit 4-5 raus. Und das war, glaube ich, für Stuart Carrington eine sehr, sehr bittere Tatsache, weil nach so einem tollen Run, nur mit 5-4 vorne zu liegen, gegen einen Gegner, den er eigentlich teilweise komplett im Griff hatte und dann halt am Ende zwei Frames lang abgebaut hat, das war ziemlich doof. Zumindest sehe ich das so. Und am Abend hat ja Liang Wenbo dann auch einfach ein bisschen, muss man sagen, ich würde nicht sagen, seine Erfahrung, davon bringt er eigentlich mittlerweile zwar auch einiges mit, aber noch nicht genügend, um so eine Matches zu gewinnen. Ich glaube zum Beispiel auch vor ein, zwei Jahren hätte Liang Wenbo dieses Match noch nicht gewonnen. Aber inzwischen ist er Turniersieger und hat sich da ein bisschen mehr an, ich will auch sagen, Geduld angeeignet. Vielleicht hilft da auch inzwischen die Zusammenarbeit mit Ronnie O'Sullivan, so verrückt das klingt, weil auch der ja in letzter Zeit doch deutlich geduldiger geworden ist und hat sich da auch von den langen Frames nicht aus der Ruhe bringen lassen. Ist sehr gut gestartet in die Abendsession, die ersten zwei Frames gewonnen, unter anderem mit einer 60 und dann lag er auf einmal wieder mit 6-5 vorne. Das muss sich für Stuart Carrington sehr, sehr bitter angefühlt haben. Entscheidend war dann vielleicht auch dieser 12. Frame, den Stuart Carrington sich zwar irgendwie auf die allerletzte Schwarze, das war ein grandioser Kampf der beiden, die Schwarze wollte einfach nicht fallen. Liang Wenbo hat es immer wieder versucht mit teilweise komplett kuriosen Doubles. Stuart Carrington hat einen Double versucht, das dann, obwohl der Ball eigentlich schon komplett drin war, irgendwie wieder aus der Tasche rausgefallen war. Die wollte einfach nicht fallen. Stuart Carrington hat sie gelocht und hat vielleicht in dem Frame dann auch ein bisschen zu viel Kraft gelassen. Danach war Liang Wenbo dann doch komplett der dominierende Akteur, hat dann ja auch vier der letzten fünf Frames gewonnen und sich am Ende sicher mit 10-7 durchgesetzt. Da fehlt bei Stuart Carrington vielleicht dann auch ein bisschen die Kraft und das Durchsetzungsvermögen auf bei einem Best of 19. Aber da war, zumindest habe ich das Gefühl, nach diesen fantastischen fünf Frames in der ersten Session, da war deutlich mehr drin für Stuart Carrington.
Ich glaube auch, dass dieser achte Frame, dass der so ein bisschen die Wende gebracht hat und dass der Liang Wenbo dann erstmal wieder an den Tisch gebracht hat, weil er hat ja, ich glaube, eine Stunde lang hat er quasi nur zugeguckt und hat nur Stuart Carrington spielen sehen. Und der hat auf mich dann in der zweiten Session einen sehr, ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll, vielleicht sogar verzweifelten Eindruck gemacht. Es ist kaum ein Spieler bis jetzt gewesen in den vier Tagen, dem man die Emotionen so sehr angesehen hat wie Stuart Carrington. Der saß da zwischendurch wie ein Häufchen Elend in seinem Sessel und man sagt ja Snookerspielern nach, sie sollen ein sehr, sehr kurzes Gedächtnis haben. Wenn man einen Stoß verballert hat, soll man sich konzentrieren auf den nächsten Stoß und soll versuchen, seinen Kram wieder zusammenzubekommen. Bei Stuart Carrington hatte ich während dieser zweiten Session nie das Gefühl, dass er nochmal reinkommen könnte in dieses Match. Und Liang Wenbo, obwohl er nicht überragend gespielt hat, hatte das meiner Meinung nach dann in der zweiten Session voll im Griff.
Ja, absolut. Fehlt, wie gesagt, Stuart Carrington, glaube ich, so ein bisschen noch die Erfahrung. Ich dachte vielleicht, dass dieser 12. Frame, den ich gerade angesprochen habe, nochmal so einen Ausschlag geben kann, dass sich Carrington den gesichert hat, den Ausgleich zum 6:6 geschafft hat, dass ihn das nochmal so ein bisschen beflügelt. Aber der nächste Frame hat dann gezeigt, dass es komplett eher das Gegenteil der Fall war. Der hat ihn, glaube ich, mental und auch physisch nochmal einfach zu viel Kraft gekostet und ich hatte dann am Ende, ähnlich wie du, auch nicht mehr das Gefühl, dass Stuart Carrington hier wirklich nochmal was zustande bringt. Dazu war Liang Wenbo dann auch am Ende, trotzdem ihm keine höheren Breaks mehr gelangen, dann auch einfach zu abgeklärt und hat seine Chancen clever ausgenutzt und ja, kann sich jetzt auf ein Match mit Ding Junhui freuen, auf das wir uns, denke ich, auch freuen können, aber wenn er so spielt, dann wird das sehr schwer.
Er muss deutlich besser spielen, da gebe ich dir absolut recht. Also Liang Wenbo hat im letzten Spiel des Tages Stuart Carrington geschlagen. Und dann gab es gestern noch zwei Startsessions, die es durchaus in sich hatten. Und wir müssen über Judd Trump gegen Rory McLeod sprechen. Was ist da im Tee von Judd Trump im Mid-Session-Interval los gewesen? 4:0 führte er vor dem Mid-Session-Interval und nach dem Mid-Session-Interval führt Rory McLeod mit 5:4. Das war ein Einbruch der allerersten Güte von Judd Trump und da stelle ich jetzt mal die Behauptung auf, das darf einem Weltmeisterschaftsanwärter so nicht passieren. 5 Frames so zu verlieren. Judd Trump hatte am Ende sogar ein ganz kleines bisschen die Nerven verloren und dann konnte Rory McLeod mit einer 77, mit einer guten 77 die Führung hier in diesem Match holen und geht jetzt mit einer Führung in die zweiten Session und danach sah es nach dem 0:4 überhaupt nicht aus.
Nee, er hat allerdings auch in den ersten 4 Frames noch nicht wirklich brillant gespielt, aber es war zumindest deutlich mehr Sicherheit im Spiel von Judd Trump. Eine 55 und eine 54 in den ersten 2 Frames, dann auch den 3. Frame auf Schwarz gewonnen und den 4. relativ souverän mit mehreren kleineren Breaks. Da lief bei Rory McLeod einfach noch nicht viel zusammen und Judd Trump, ja, der spielte solide, sage ich mal. Aber was nach der Pause passiert ist, kann ich ehrlich gesagt auch nicht erklären. Es war von Judd Trump ein komplett anderes Spiel. Es unterliefen ihm komplett leichte Fehler. Es lief taktisch überhaupt nicht mehr. Bei Rory McLeod kamen jetzt teilweise sehr gute lange Einsteiger, aus denen er sich immer wieder Chancen erarbeitete. Und der übernahm jetzt auch taktisch komplett das Match, riss das an sich und gewann so Frame um Frame eine 72, dann den 6. Frame auf die Farben gewonnen, den 7. Frame auf die Farben gewonnen und vielleicht hat das da Trump auch so ein kleines bisschen entnervt, dass das, was vor dem Mid-Session Interval funktioniert hat, nämlich dass er sich die Frames irgendwie trotzdem noch hat sichern können, jetzt eben nicht mehr geklappt hat. Und in den Frames 8 und 9 lief dann bei ihm überhaupt nichts mehr zusammen. Er hat einfachste Bälle verschossen. Eine schwarz vom Spot, eine rote eine mittellange rote, die er normalerweise, glaube ich, in 99 von 100 Fällen lochen würde, ging komplett daneben. Das waren, weiß ich nicht, bestimmt 2-3 Zentimeter neben der Tasche. Das sind Sachen, die ich von Judd Trump so lange nicht mehr gesehen habe. Und dann die sehr passende Reaktion im letzten Frame, aus der die 77 dann entstand. Du hast es eben schon gesagt, der hat Judd Trump einen Einsteiger versucht und ja, das war ein sehr schwerer Einsteiger, mit dem er aber gleichzeitig komplett in den Pulk geballert ist und das komplette Bild geöffnet hat. Das war natürlich ein gefundenes Fressen für Rory McLeod, der mit einer 77 das klar gemacht hat. Also, boah, für Judd Trump ist eigentlich das Beste, was man über den gestrigen Tag sagen kann, dass es nur am gestrigen Tag eine Session zu spielen war und dass heute weitergeht, ein neuer Tag ist. er drüber schlafen konnte und vielleicht heute dann auch mit einer besseren Form von Anfang an am Tisch steht, weil es war auch in den ersten vier Frames nicht super tolles Snooker, was Judd Trump da gezeigt hat. Aber das habe ich tatsächlich so lange nicht gesehen, und dass Rory McLeod fünf Frames in Folge gewinnt, ist ja jetzt auch nicht alltäglich. Also da bin ich sehr gespannt, welchen Judd Trump wir heute am Tisch sehen, und gebe dir absolut recht, wer Weltmeister werden will, der darf sich sowas nicht erlauben.
Ja, also ich war gestern tatsächlich, ich will nicht sagen schockiert, aber das hat mich schon beschäftigt gestern, wie Judd Trump nach dem Mid-Session-Interval dann in Anführungsstrichen eingebrochen ist. War er vielleicht so ein ganz kleines bisschen vom doch eher bedächtigen Tempo von Rory McLeod entnervt, und dann sage ich auch, das darf jemandem, einem Weltklasse-Spieler nicht passieren, da muss er sich zusammenkriegen.
Absolut. Er wusste, was auf ihn zukommt. Als die Auslosung kam, Judd Trump gegen Rory McLeod, dachte ich auch, na, das ist dann die erste Runde gleich mal so ein richtiger Test. Aber den hatte auch Ronnie O'Sullivan vor ein paar Jahren, und den hat er deutlich souveräner gemeistert, weil Judd Trump muss einfach versuchen, McLeod sein Spiel aufzuzwingen, und dann hat er einfach keine Chance dazu. Ist Judd Trump einfach diverse Klassen besser als McLeod, und das darf ihm einfach so nicht passieren. Wenn er sich mal ein, zwei Frames Pause nimmt, okay, dann kann er sich von mir aus auch vom taktischen Geplänkel von Rory McLeod ein bisschen eindullen lassen. Das darf auch mal für ein, zwei Frames sein, aber einfach nicht für eine komplette Mini-Session, also nach einem Mid-Session-Interval für fünf Frames in Folge, das geht nicht. Schon gar nicht, wenn man wirklich vorhat, Weltmeister zu werden. Und dieses Match ist ein Test für Judd Trump, der ja auch in den letzten Jahren immer wieder Probleme hatte, wenn es spielerisch nicht läuft, Matches über die taktische Seite dann auch zu gewinnen. Das war in dieser Saison eigentlich deutlich besser. Er hat sehr viele Matches und auch sehr viele Turniere ja gewonnen, auch weil er sich die knappen Frames sichern konnte, was früher nicht der Fall war. Und wenn er heute das gegen Rory McLeod nicht auch wieder auf den Tisch bringen kann, dann wird das dieses Jahr nichts mit dem Weltmeistertitel. Also nicht nur, weil er dann in der ersten Runde verliert, sondern auch, weil es dann einfach spielerisch bei ihm noch nicht reicht. Er war eigentlich in diese Richtung deutlich gereifter in dieser Saison. Und da bin ich sehr gespannt, ob er es dann vielleicht heute hinkriegt.
Also, wir werden es sehen, dass ob Judd Trump hier heute die Wende dann wieder schaffen kann. Ein anderes Spiel, was sehr, sehr interessant war. Und Christian, da möchte ich nochmal auf unsere Vorschau-Sendung zu sprechen kommen. Ich habe gesagt damals, Ali Carter gegen Graeme Dott, da traue ich Graeme Dott gerade nach seinen drei guten Runden in der Qualifikation eine Überraschung zu. Du hast gesagt, Mensch, der hatte überhaupt keine gute Saison. Ich weiß nicht, ob er das jetzt nochmal bringen kann. Zack! Führt er 6-3 gegen Ali Carter nach der ersten Session, und ich lehne mich zufrieden zurück in meinem Sessel und denke, Mensch, ich habe im Tippspiel von Christian Oemeke habe ich auf Sieg von Graeme Dott getippt, und ich fühle mich im Moment sehr, sehr gut dabei.
Wir reden dann heute Abend über das 10-9 von Ali Carter, aber natürlich, es war ein bisschen so das Zurückdrehen der Zeit, hatte ich das so ein bisschen das Gefühl gestern. Mich hat sehr gefreut für Graeme Dott, der eine sehr, sehr schwere Saison hatte, eigentlich keine guten Ergebnisse. Auch, glaube ich, teilweise nicht so richtig wusste, woran es jetzt liegt. Und es war dann gestern aber auch ein zwischendurch sehr frustrierter Ali Carter, der mit einem Gesicht, das, glaube ich, länger ist, als Rory McLeod hoch ist, war wirklich arg lustig anzusehen teilweise. Also für ihn selbst natürlich nicht lustig. Er lag mit 0-4 hinten und hat drei Frames davon auf die Farben teilweise ziemlich bitter verloren, hatte auch zwischendurch Pech. Ich glaube, im vierten Frame war es, als ihm auf die Farben der Spielball fiel, sehr unglücklich. Er war da eigentlich auf dem Weg, den Frame sicher zu machen. Deshalb kann man Ali Carter eigentlich fast noch zugutehalten, dass er nach dem Mid-Session-Interval dann die Konzentration wiedergefunden hat, um immerhin diese Mini-Session dann mit 3-2 zu gewinnen und noch mit 3-6 relativ, ich sag mal, gutmütig aus dieser Session dann rauszugehen. Graeme Dott hat eigentlich ja keine hohen Breaks gespielt, eine 50 in Frame 7, aber ansonsten halt seine Punkte zusammengesammelt, und Ali Carter hat gestern genügend Fehler gemacht, um den Weltmeister von 2006 da diesen Vorsprung eben zu erlauben, und ich bin gespannt, ob das heute ausreicht, um sich tatsächlich hier durchzusetzen für Graeme Dott. Ich bleibe da weiterhin sehr vorsichtig, weil Graeme Dott, wie gesagt, in den letzten Jahren nicht mehr so diese spielerische Klasse und Dominanz mitbringt, um sich da durchzusetzen. Und Ali Carter auf der anderen Seite, der hat auch ein Turnier gewonnen in dieser Saison, spielt eigentlich, ja, recht vernünftig. Bei ihm ist halt immer das Problem, dass er von Turnier zu Turnier mit einer anderen Form an den Start geht. Und ja, wenn er heute dann aber allerdings seine Form auf den Tisch bringt, dann kann das nochmal schwer werden für Graeme Dott, so sehr ich dir deine Punkte im Tippspiel auch gönne.
Nein, insgesamt war es ja kein wirklich hochklassiges Match. Die haben beide immer versucht, da irgendwie 20er, 30er Breaks dann sich zusammen zu glauben. Graeme Dott hat das einfach besser gemacht und auch er kann, glaube ich, mit dem Ergebnis am zufriedensten sein. Ansonsten mit seinem Spiel hat ein 50er Break gestern geschafft. Ansonsten war das ja auch nicht viel. Zwei mit 50er Breaks von Ali Carter, mehr war da ja gestern nicht, aber Graeme Dott, glaube ich, kann sehr, sehr zufrieden sein mit seiner ersten Session und er braucht jetzt nur noch 4 Frames gewinnen, um dann die Überraschung zu schaffen gegen Ali Carter und dann wirklich ins Achtelfinale einzuziehen. Das war Tag 4 der Sheffield Shots. Morgen oder heute Abend beziehungsweise morgen gibt es dann die neue Ausgabe mit den nächsten Spielen. Heute ist eine ganze, ganze Menge los und ich glaube, wir können uns wieder auf einen sehr, sehr schönen Tag freuen hier bei meinsportradio.de Go Snooker und natürlich bei der Snooker WM. Euch wünschen wir viel Spaß und dann hören wir uns morgen wieder. Bis morgen. Auf Wiederhören.
Meinsportradio.de Go Snooker mit Andreas und Sven.